Heute in CT Uplink warnen wir vor gefährlicher Technik, wir haben Mini-PCs getestet und wir feiern einen Geburtstag, nämlich den von Linux. Bis gleich.
CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir haben das Heft Nummer 18, eine hellblaue CT, über die wir heute nochmal sprechen. Genau, und wir, das bin ja natürlich nicht ich alleine, sondern mit mir zusammen sind hier im Studio heute
Christian Hirsch,
Mirko Dölle,
Christian Wölbert.
Ja, und ihr habt mir unheimlich viel Technik mitgebracht. Das ist heute eine sehr hardwarelastige Sendung. Also die Zuhörer, die das jetzt nicht sehen können, hier stapeln sich Mini-PCs, irgendwelche auseinandergebauten LED-Lichter sehe ich gerade und es ist sogar ein Kopierer steht hier noch hinter uns. Was mit dem auf sich hat und warum da ein Linux-Männchen, Linux-Pinguin drin ist, das erzählen wir gleich, aber ich würde sagen, wir fangen an mit den LED-Streifen und den ein bisschen auseinandergedröselten Sachen hier, die Christian mitgebracht hat. Weil Christian, du hast dich so ein bisschen mit Technik, die gefährlich werden kann, auseinandergesetzt. Und ich hatte den CT-Uplink-Guckern auf Twitter schon gesagt, sie sollen als Hausaufgabe den Artikel lesen, wo es darum geht, so ein Amazon-Kauf eines Netzteils, der zum Herzstillstand eines Käufers führte, weil der irgendwie weil es nicht richtig funktionierte und in die Badewanne, als es glaube ich, das Telefon in die Badewanne fiel, dann einen Stromschlag gab. Aber das ist ja kein Einzelfall, sondern ihr habt euch so ein bisschen auf die Suche gemacht, auf Amazon ein paar Sachen gekauft und ganz schön viel problematische Sachen gefunden, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, wir wollten einfach mal gucken, wie streng Amazon seine Marktplatzhändler kontrolliert, also die kleinen Verkäufer, die auf dieser Plattform aktiv sind. Und uns ist aufgefallen, dass selbst wenn es Warnungen gibt, dass irgendwas gefährlich ist, dass dann die Produkte trotzdem weiterverkauft werden.
Also Warnung heißt, wenn Leute an Amazon eine Warnung geben, oder?
Mit Warnung meine ich zum Beispiel Rezensionen, aber auch eine Warnung einer Behörde gab es über so ein europäisches Schnellwarnsystem, also schon was Hochoffizielles. Behördliches und auch es gab auch eine Warnung in einer Fernsehsendung vom WDR und da wollten wir halt eben mal gucken, ob diese Produkte dann wirklich dauerhaft von Amazon verschwinden oder ob sie vielleicht bald wieder auftauchen und ja, wir mussten eben feststellen, dass selbst wenn es solche Warnungen gibt, man die Produkte trotzdem weiter bekommt. Wenn man jetzt direkt Amazon zur Sperrung auffordert, also wenn wir anfragen als Redaktion, dann werden die Produkte zwar gelöscht, aber leider kommt es durchaus vor, dass die Produkte dann schnell wieder auftauchen oder bei anderen Händlern weiter im Programm bleiben.
Also das heißt, die werden dann, also vielleicht muss man das nochmal erklären. Bei Amazon ist ja nicht Amazon immer der eigentliche Händler, sondern da können Händler eben diese Plattform nutzen. Und dann gibt es ein Produkt, wir hatten jetzt zum Beispiel so LED-Streifen, die man dann steuern kann, wo es Probleme gab. Und die verkaufen einfach 20 verschiedene Leute und wenn du jetzt sagst, das soll gesperrt werden, dann wird es nur von einem Händler gesperrt und ein anderer verkauft aber genau das gleiche Produkt wieder.
Genauso war es jetzt bei den Produkten, die wir untersucht haben. Nachdem wir dann festgestellt haben, dass die gefährlich sind, hat Amazon die gesperrt. Aber die meisten gab es bei anderen Händlern weiterhin und die waren auch von den technischen Daten, von den Bildern her absolut identisch. Die Produktnamen waren vielleicht ein bisschen anders, aber der Rest war identisch.
Okay. Und was für, mach mal ein paar Beispiele, was sind, also geht es da um Netzteile, die irgendwie Feuer fangen können oder was sind da so die Beispiele, die ihr da so habt?
Wir haben uns jetzt auf Geräte konzentriert, die elektrisch gefährlich sind, also wo man einen Stromschlag bekommen kann. Es gibt natürlich auch gefährliches Spielzeug wegen Chemikalien und so weiter, aber wir haben uns jetzt eben auf elektrische Artikel konzentriert, also auf diesen Steckdosenturm hier zum Beispiel. Das hier ist so eine Party-LED-Leuchte, das hier ist eine LED, die man in die Wand schraubt und da ist einfach immer Stromschlagrisiko. Bei diesem Steckdosenturm kommt halt hinzu, dass wenn man den jetzt stark belastet, also wenn man jetzt hier überall zum Beispiel einen Staubsauger oder einen Wasserkocher oder sowas reinsteckt, dann würde diese Leitung hier anfangen zu brennen, weil sie einfach viel zu dünn ausgelegt ist.
Und die Händler, die es verkaufen, die müssen doch, da gibt es ja auch Kontrollen, gibt es Zertifizierungen, dass man eben bestimmte Siegel oder gibt es da dann keine Kontrollen oder wie kann es überhaupt sein, dass dann so ein Gerät so schlecht produziert in den Handel kommt?
Also was vielleicht jeder kennt, ist dieses CE-Zeichen. Das bedeutet, dass der Hersteller oder der Importeur signalisiert, dieses Produkt entspricht allen Anforderungen, die auf es zutreffen. Und der Witz an der Sache ist
sehr allgemein auch,
dass der Hersteller das einfach selbst vergeben kann und aufkleben kann und das Produkt in den Markt bringen kann, ohne dass jemand nachschaut, zum Beispiel eine Behörde, ob das wirklich der Fall ist. Und es gibt noch andere Siegel, wo dann wirklich ein unabhängiges Labor prüft, zum Beispiel GS-Zeichen. Aber die sind freiwillig, die sind nicht verpflichtend.
Okay, aber wenn ich auf dem Produkt ein GS-Zeichen drauf habe, dann kann ich mir sicher sein, dass es sicher ist.
Es ist auf jeden Fall ein ganz gutes Indiz, aber man muss natürlich immer auch wissen, dass solche Zeichen auch gefälscht werden. Und das heißt, also man hat auf jeden Fall schon mal eine etwas höhere Sicherheit, als wenn jetzt nur das CE-Zeichen drauf ist, aber man kann nicht hundertprozentig sicher sein.
Wobei das ja auch wichtig ist, dass das GS-Zeichen echt ist und nicht nur missbräuchlich verwendet wird. Da gibt es ja auch dann die Möglichkeit, sich zu beschweren, unter anderem auch bei dem TÜV, dass eben solche Zeichen unberechtigt verwendet werden und manchmal stellt sich auch heraus, dass die gefälscht sind.
Genau, ja, ist alles schon vorgekommen und ja, das hängt natürlich auch alles sehr stark damit zusammen, dass nicht nur viele Hersteller, sondern auch immer mehr Händler direkt aus China heraus operieren und die gar nicht sanktioniert werden können. Also wenn die jetzt wegen gefährlichen Produkten, wegen gefälschten Siegeln, wegen Steuerhinterziehung oder nicht bezahlten Entsorgungsgebühren, egal was, wenn die dabei erwischt werden, können sie halt nicht bestraft werden. Und das heißt, solche Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel, dass man versucht, eben diesen Siegelmissbrauch zu verhindern, die laufen eben ins Leere.
Und das ist halt eine spezielle Sache, wenn ich es richtig verstanden habe, auch was halt so ein bisschen neu ist, auch mit so Händlern wie Amazon. Also ich meine, früher gab es ja auch Produkte, die dann aus dem Ausland kamen und die dann auch im Mediamarkt stehen oder auch irgendwie auf Online-Plattformen. Aber das ist ja schon was relativ Neues, man kriegt das ja manchmal auch gar nicht mit, dass das Gerät, na, man kauft irgendwas bei Amazon, irgendwie so ein Steckdosenturm und man sieht vielleicht auch gar nicht sofort, dass das eigentlich wo das genau herkommt, wer da der Händler ist und Amazon tritt da ja dann auch nicht auf als die kontrollieren das ja nicht. Die bieten ja dann, glaube ich, nur so eine Lagerfläche und dann kriegt man das vielleicht gar nicht mit, dass man wo man dann das eigentlich einkauft.
Genau. Also man muss immer sauber trennen zwischen Amazon als Händler und Amazon als Dienstleister für andere Händler. Und darum geht es auch in den ganzen Artikeln, die wir jetzt gebracht haben, dass Amazon immer öfter nur als Plattform auftritt und dann ist es für Kunden eben auch sehr schwer zu erkennen, wo sitzt dieser Verkäufer jetzt eigentlich. Ich glaube, dass sehr viele Laien gar nicht verstehen, dass sie jetzt nicht von Amazon kaufen, sondern von einem anderen Händler. Und selbst wenn sie das verstehen, müssen sie immer noch einmal klicken und dann noch das Kleingedruckte lesen, um herauszufinden, wo der Händler eigentlich sitzt. Also es ist schon relativ gut versteckt.
Ja, du sagst es so bei Laien. Also mir ging das schon so. Das ist ja auch so einfach gemacht, mit einem Klick da irgendwie schnell was zu kaufen, dass ich das selbst dann auch erst dann kurz vorm Einkaufen oder so überhaupt mitgekriegt habe, das war jetzt gar nicht Amazon. Also das scheint ja für mich, ich weiß es nicht, aber Amazon scheint es ja auch durchaus jetzt nicht hervorzuheben, dass es da diesen Unterschied gar nicht so groß hervorzuheben.
Ja, also ich finde es auch bei eBay, muss man vielleicht dazu sagen, auch relativ schwer zu durchschauen. Also da habe ich immer Angaben, da geht es dann um den Artikelstandort und der ist dann Deutschland, aber wenn ich dann nach unten scrolle, dann sehe ich irgendwo vielleicht ein Impressum, also vielleicht ist es auch zu klein gedruckt. Und da steht dann plötzlich, ach, der Händler sitzt in China. Ja, und das heißt, da muss man auch relativ genau hingucken, bevor man was kauft. Und ist ähnlich kompliziert.
Und du sagst, eigentlich kann man dagegen gar nicht so viel machen. Also ist es die Schuld von Amazon? Sind die da zu lax? Müsste man da rechtlich was verändern? Oder also wie kann man dem eigentlich Herr werden? Weil es ist ja eigentlich klar, also das ist ja wirklich gefährlich. Das ist ja wirklich, da können Leute auch sterben oder eine Wohnung abfackeln. Da muss ja noch nicht mal jemand sterben. Also da müsste man ja schon irgendwie gucken, wie man das löst. Also gibt es da Ansätze?
Also ich glaube, dass Amazon durchaus moralisch verpflichtet wäre, da stärker zu kontrollieren, auch wenn sie juristisch noch nicht verpflichtet sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man tatsächlich den Gesetzgeber auffordern muss, da nachzubessern. Das heißt, zumindest dafür zu sorgen, dass die Marktüberwachungsbehörden von sich aus, ohne dass ein Anfangsverdacht besteht, einfach in die Lagerhallen von Amazon hineingehen können und die Ware der anderen Händler untersuchen können. Das ist im Moment nicht der Fall und das wäre zumindest ein erster Schritt. Dann wird nicht alles gut, aber es wäre schon mal eine Verbesserung.
Ich sehe das ähnlich. Also für mich ist das so, Amazon ist derjenige Partner, der das Produkt an den Endkunden liefert. Ne? Also alles vorher ist Business to Business und da sollte eigentlich dann auch der Ansatzpunkt sein. Wer eben Produkte an Endkunden abgibt, muss dafür eben auch sorgen, dass die dann eben diese ganzen Normen und so weiter erfüllen. Also da sehe ich da auch, da muss dann eben nachgebessert werden, dass das eben nicht wie bisher, also bei PCs ist es so, die kommen ja auch alle aus Asien. Die werden halt von Distributoren, die übernehmen dann die Haftung und die Abwicklung für die EU, dass dann eben Amazon eben auch so eine Art Distributorenstatus kriegt und dann auch dafür sorgen muss, dass eben diese Produkte die hiesigen Normen erfüllen.
Ja, wobei, glaube ich, die Abgrenzung in der Praxis für den Gesetzgeber nicht so einfach ist. Wie trennt man jetzt so einen Dienstleister wie Amazon, der relativ viel übernimmt, also Bezahlungsabwicklung, Lagerung, Versand, Verpackung, wie trennt man den von einem reinen Logistikunternehmen wie DHL oder Hermes, die das Produkt ja auch irgendwie in der Hand haben und weitergeben? Ich glaube, das ist juristisch gar nicht so leicht, das zu definieren.
Und ich denke, Amazon hat jetzt auch nicht Interesse daran, dass sie da quasi in diese Rolle reingedrängt werden, sozusagen.
Klar.
Allerdings auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, Amazon muss ja auch ein Interesse daran haben. Wir hatten es ja gerade, dass man das oft gar nicht so erkennt, wer da der Händler ist. Und für Amazon ist es ja auch ein Image-Schaden. Also wenn ich da so ein was kaufe, das fackelt mir ab und ich habe das Gefühl, das habe ich bei Amazon gekauft, dann kaufe ich ja vielleicht auch nie wieder was bei Amazon. Also
Ja.
insofern sollten die ja auch ein eigenes, auch rein wirtschaftliches eigenes Interesse haben, da besser durchzugreifen, denke ich.
Ja.
Hast du denn allgemeine Tipps auch? Ich meine, das klingt ja jetzt schon so, als könnte ich da gar nicht viel machen, außer vielleicht zu sagen, wenn da ein Händler dazwischen steht, wo ich keine Adresse finde oder so, dann kaufe ich das nicht. Aber das macht es ja auch nicht so viel leicht. Also habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich zumindest vermeiden kann, da was zu kaufen, wo ich mir Sorgen machen muss? Also mein Beispiel ist, ich habe tatsächlich so LED-Streifen mir gekauft und ich sah das in einem Artikel und die sehen genauso aus wie da drin und die sind bei mir halt zu Hause in der Steckdose und da habe ich ja, die habe ich sofort abgezogen, weil ich gedacht habe, Gott, ich weiß jetzt nicht, ob das genau die sind, aber also kann ich denn irgendwie da zumindest ein Gefühl dafür kriegen, dass es gefährlich oder nicht.
Ja, also ich würde einfach nochmal wiederholen, was du selber schon gesagt hast. Ich würde darauf achten, dass der Verkäufer in der EU sitzt, besser noch in Deutschland. Dann würde ich darauf achten, dass direkt auf dem Produkt der Herstellername angegeben ist und dass ich dann den Hersteller auch im Internet finde und sehe, okay, die Firma existiert wirklich und steht wirklich mit ihrem Namen für ihre Produkte auch ein. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oder dass ich zumindest einen deutschen Importeur finde. Oftmals sind auch nicht die chinesischen Hersteller angegeben, aber die deutschen Importeure stehen als Name auf dem Produkt. Das ist auch ein gutes Zeichen. Und ich finde es immer gut, die Produkte in die Hand zu nehmen, weil wenn man irgendwie sieht, dass die Verarbeitung ist schlecht, überall scharfe Kanten und Spritzgussreste und sowas, dann kann es auch ein Zeichen dafür sein, dass innen drin was nicht in Ordnung ist. Und das kann man halt im Laden ganz gut beurteilen.
Und bei den Amazon-Sachen kann man dann ja auch im Zweifelsfall was zurückschicken, wenn man das sofort merkt. Ne? Das geht ja bei den Unterhändlern auch
Es
ohne
geht ja bei
Probleme.
allen
Ja, genau.
Online-Händlern. Also wenn mir irgendwas spanisch vorkommt, wenn ich jetzt meine, okay, das sieht ja billiger aus, als ich dachte, als auf dem Foto im Internet, dann kann ich es ja immer ohne Angabe von Gründen zurückschicken, egal wo ich es gekauft habe.
Ist der Preis auch ein Indiz? Also wenn was irgendwie halb so teuer ist wie was normal in der Kategorie, sollte mich das stutzig machen oder gibt es da auch teure, habt ihr auch teure Beispiele gehabt, wo das?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, das war auch in unserer Stichprobe ganz eindeutig, die Produkte, die wir gekauft haben, waren unter anderem deshalb auch so billig, weil die Hersteller einfach Sicherheitsmaßnahmen weggelassen haben. Das heißt jetzt vielleicht im Umkehrschluss nicht, dass ein teureres Produkt automatisch sicherer ist, aber in der Praxis ist es meiner Meinung nach doch oft so. Zumindest kann man ja sagen, wenn es extrem billig ist, dann ist es ein Ausrufezeichen, dann sollte man genauer hinschauen. Und wir hatten hier noch so eine interessante Stichprobe von einer Marktüberwachungsbehörde aus Sachsen. Da kam heraus, dass die LED-Leuchten von den einheimischen Händlern, dass die nur 1 Euro teurer waren im Schnitt als die von den ausländischen Online-Händlern. Aber dass es da fast gar keine Sicherheitsmängel gab, während bei den ausländischen Händlern fast 80% gefährlich waren.
Okay. Gut. Dann würde ich sagen, danke schon mal. Und ich glaube, es stehen auch noch ein paar andere Tipps da drin. Und vor allem, das fand ich auch ganz interessant, die Produkte da. Also kann sich da echt ein bisschen verrückt machen, aber es ist ja schon gut zu wissen, was da auch so die Probleme sein können. Und auch ein bisschen was über die rechtliche Lage steht ja auch in der Artikelstrecke drin. Das fand ich sehr interessant. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu etwas hoffentlich sicherer Technik, den Mini-PCs, die du mitgebracht hast. Und die sind ja ein sehr beliebtes Genre, sage ich mal, bei den Uplink-Guckern. Da haben wir schon oft drüber geredet, mit dir auch, mit Christoph Windeck. Und da hat sich ein bisschen was getan und das wollte ich
uns zeigen. Genau, es gibt wieder mal was Neues, sowohl innen als auch äußerlich. Aber zunächst erstmal ist immer das Problem, wenn man von Mini-PC spricht, das ist jetzt auch vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht zuschauen, ein Thema. Was ist denn ein Mini-PC? Also da versteht jeder was anderes drunter. Deshalb habe ich hier mal ein paar mitgebracht. Ne? Das geht halt von so einem Schuhschachtelgroßen, das ist ein Mini-ITX-System. Halt über diese, sag ich mal, so groß wie eine CD-Hülle von der Grundfläche her, bis halt so kleinen Sticks heutzutage, etwas größere USB-Stick, wo ein kompletter PC drin steckt. Ne?
Genau, da hatten wir mit Benjamin
Radini-Sticks. Genau, ich habe jetzt nochmal so ein Chrome-Bit mitgenommen, das ist im Prinzip eine ARM-Tablet-Technik da drin und das Google-System Chrome OS drauf. Genau. Ne? Aber wie gesagt, kann man auch als Rechner bezeichnen. Genau.
Und das, was ich so immer so als Mini-PC verstehe, ist ja so, dass irgendwie was so dazwischen, so irgendwie, was man das Gefühl hat, man kann es irgendwo hinstellen, man hat jetzt nicht das Gefühl, da steht, der PC macht einem den ganzen Raum erfüllt und es ist trotzdem alles drin. Und für mich ist auch immer x86 eigentlich so ein so typisches Ding. Also immer wenn es noch kleiner und dann ARM drin ist, dann
ja, für mich dann das schon sehe ich genauso. Anders. Also für mich ist auch ein PC ist für mich auch ein x86-Rechner, weil da kann ich ein Windows drauf laufen lassen, beliebiges, da kann ich mir ein beliebiges Linux drauf machen. Ist aus Anwendersicht für mich meiner Ansicht nach dann, das macht ein PC aus. Ne? Und ja, das erfüllen diese NUC-Größe nennt sich das, also Next Unit of Computing. Vielleicht fange ich damit einfach mal an. Das ist das, was Intel jetzt seit 3 Jahren propagiert.
So, ich bin ja auch damals so ein Referenz.
Genau, das war, es gab vorher schon Mini-PCs, Mac Mini gibt es ja schon seit 10 Jahren, aber von der Größe her mit entsprechender Rechenleistung ist der NUC so eine Art kleiner Vorreiter. Intel hat sich ja damals aus dem Mainboard-Geschäft zurückgezogen und gesagt, das ist jetzt die Zukunft, kleine Rechner. Und technisch ist das eigentlich nichts Besonderes, weil das ist im Prinzip ein Ultrabook ohne Display, ohne Akku, ohne Tastatur, nur die reine Platine drin, dieselben Prozessoren, die sogenannten Core-IU-Prozessoren, erkennt man hinten am U, und ist für Büro ausreichend. Ne? Ein schneller Dual-Core drin, eine SSD, genug RAM und hat Anschlüsse, DisplayPort HDMI, kann also auch 4K-Display anschließen, USB 3.0, eigentlich alles das, was man haben möchte. Und auf einer Größe von einem Bruchteil von einem klassischen MIDI-Tower-PC.
Aber schlecht konfigurierbar sozusagen.
Ja, also der Prozessor ist aufgelötet, da ist auch das WLAN-Modul aufgelötet, aber da ist halt schon viel drin. Ne? Also Bluetooth im WLAN ist ja bei wenigen Rechnern jetzt Desktop-PCs Standard. Ne? Muss man ja oft nachrüsten. Und ja, klar, jetzt also so Erweiterungskarten, jetzt irgendwie Grafikkarte reinstecken oder TV-Karte oder so, das geht natürlich nicht. Da müsste man dann mit USB...
Geht natürlich nicht.
Das
und ist Festplatte. Im Prinzip sind ja nur noch RAM und
Festplatte. RAM und Festplatte im Prinzip. Genau wie bei einem Notebook im Prinzip.
Ist eine Notebook-Festplatte
drin? Da ist eine 2,5 Zoll drin. Ah, okay. Also es gibt auch Varianten, die sind ein bisschen flacher. Mhm. Ne? Da ist dann hier die Platte nicht mehr unten drin, aber dafür sind dann die M2-SSDs. Das ist ja das, was heute gängig ist. Mhm. Und ja,
Was ich ja total spannend finde, ist hier das,
genau,
was
ihr das neu ist mitgebracht jetzt neu. Habt. Ist gar nicht viel größer als die Nux, weil bisher war nämlich immer das Problem, wenn man selber bauen wollte, brauchte man so einen riesen Kasten, weil da war das Netzteil drin und dann gab es die Mini-ITX-Boards in der 17x17 cm und dann musste man noch den CPU-Kühler und dann wollte man noch dies und das und schon ist man bei so einem Karton und jetzt, das Neue ist jetzt das Mini-STX-Format.
Ist ja genauso groß wie ein Netzteil eigentlich nur, ne?
Genau, ja. Ziemlich genauso groß wie ein ATX-Netzteil für die Leute, die PC basteln. Großer Vorteil, man kann die CPU tauschen, kann da halt auch einen Quad-Core mit 65 Watt reinbauen. Also ist dann schon ein bisschen mehr Leistung als so ein Ultrabook-Dual-Core. Kann man dann auch schon mal ein bisschen mehr Photoshop oder Lightroom oder solche Geschichten machen. Hat den Vorteil, man kann die CPU beliebig nach seinen Wünschen ausstatten und dann eben Platz für eine 2,5 Zoll SSD oder sogar 2 und noch RAM, ne? SODIMMs, wie im Notebook. Ist halt ein bisschen größer, aber dafür eben flexibler zu bestücken, genau. Aber eben auch keine Steckkarten, ne? Also keine
Grafikkarten, keine Klappe und so weiter.
Ja, das wäre auch
vom Platz her.
Und natürlich ist auch deshalb so klein, weil natürlich das Netzteil extern ist. Das ist wie auch bei diesen Nux, ne? Da hat man halt so wie bei Notebooks diese externen Steckernetzteile, ne? Aber ansonsten ist das, finde ich, mal wieder was Neues, ein Kompromiss aus, ich kann es mir selber flexibel bauen und ich habe es schön klein.
Und hier sieht es so aus, als wäre da nur ein Lüfter drin.
Ja, na gut, das Größte ist der CPU-Kühler, ja. Das kann man schon so sagen.
Ist der, da denke ich ja sofort, wie laut der ist, weil bei Mini-PCs sind ja manchmal auch lüfterlos und dann hast du natürlich auch ein sehr ruhiges Gerät. Hier sehe ich jetzt, genau, großer Lüfter, wobei groß heißt ja auch langsam. Dann,
genau, groß ist langsam drehend und dann...
Ist bei dem okay oder ist das...
Es kommt natürlich drauf an, wenn ich jetzt hier natürlich den dicksten 65 Watt Prozessor reinsetze und da eben Dauer-Rendering Volllast auf allen vier Kernen laufe, dann wird es natürlich nicht super silent, aber in der Regel mit einem normalen Dual-Core oder einem kleinen Quad-Core ist das eigentlich angenehm und man muss ja auch sagen, wenn der Rechner, wenn man jetzt normal arbeitet, dann lastet man ja nur einen Bruchteil der Kerne aus und dann drehen die Lüfter auch entsprechend runter und dann ist das eigentlich auch angenehm. Also
ja, und das ist wahrscheinlich spannend auch, wenn du so für, weiß ich nicht, für so einen Bürorechner, wo du halt doch zumindest noch ein Jahr länger oder so vielleicht auch unterstützen willst, wo du halt ein bisschen mehr aus und einbauen
kannst. Ja, es ist eher auch die Möglichkeit, nach oben zu gehen, weil wie gesagt, bei diesen kleinen Nux hier, da gibt es eigentlich nur Dual-Cores, da gibt es nur ganz, ganz wenige Quad-Cores und die haben dann wirklich ein Problem mit der Kühlung. Hier ist einfach, die sind ein bisschen größer, aber da kann man dann auch schon mal einen Quad-Core mehr
los
einbauen. Das ist schon mal...
Also nochmal fürs Spielen oder für dann natürlich reicht es noch nicht.
Und ist es auch günstiger. Ne? Also das Problem bei diesen Ultrabook-Technik ist, dass das Notebook-Technik ist und die ist tendenziell immer teurer. Ah. Ne? Also für die gleiche Rechenleistung bezahle ich hier deutlich weniger Geld. Ne? So um mal einen Vergleich zu bringen, dieser kleinste Celeron Skylake LGA 1151 zum Stecken, der kostet irgendwie so 35, 40 Euro und hat ungefähr die Leistung von einem Core i3 Mobilprozessor, der aber... Also der Preisunterschied sind so, ich glaube 50 bis 70 Euro, ne, die man dann sparen kann.
So. Was ich mich halt frage, in meinem Büro habe ich ja eigentlich genug Platz unter dem Schreibtisch. Ne? Also zu Hause ist natürlich schon schöner, wenn ich es klein und kompakt habe, aber im Büro stört mich ja nicht groß, wenn da so eine Riesenkiste unter dem Schreibtisch steht. Oder
das kommt auf den Schreibtisch drauf an. Es gibt ja oft so, wir haben es ja hier auch hier, diese... Rollschränke unterm Tisch, ne? Und dann noch der PC daneben, dann kann schon mal das Knie anstoßen. Es ist halt, also es ist erstaunlich, dass sich das auch in den Firmen inzwischen durchsetzt. Ne? Der Vorteil ist, für die Administratoren, ne? Hier müssen sie nicht wenig schrauben, ne? Die Kosten sind auch günstiger als so ein Standard-Bürorechner, der irgendwie 400, 500 Euro kostet. Hier kriegt man es vielleicht für 100 Euro günstiger hin. Und man hat den Vorteil, die haben alle Schrauben, die kann man dann per Weser-Mount hinter den Monitor klemmen. Ne? Und dann hat man überhaupt nichts mehr auf dem Schreibtisch, man hat ganz wenig Kabelgewirr auf dem Tisch. Und von den Anschlüssen her sind die ja auch vergleichbar. Ne? Also man hat ja alles dran.
Aber ich finde, es hat auch so ein bisschen was von, ne, so ein bisschen flexibler beim Arbeitsplatz. Du kannst den halt theoretisch auch woanders hin mitnehmen, wenn du halt die Peripherie irgendwo mehrfach stehen hast. Oder genau, irgendwas geht kaputt, dann nimmt halt einfach die IT deinen Rechner mit, stellt dir so lange einen anderen hin und das ist halt alles so ein bisschen handlicher.
Und es hat mehr, also wer zum Beispiel im Wohnzimmer will man ja nicht so einen riesen Tower rumstehen haben. Ne? Wenn man jetzt irgendwie eine Art Medienabspielrechner haben will, dann ist ja so ein NUC ideal. Oder ich zum Beispiel, ich persönlich verwende so ein NUC mit einer etwas schwächeren CPU als Miniserver, habe ich mir eine 2 Terabyte Notebook-Platte reingebaut und pack da meine Backups drauf, läuft ein Ubuntu drauf und das Ding läuft einfach, steht irgendwo, also könnte man dann auch irgendwo in eine Abstellkammer irgendwie die letzte Ecke packen, dass das überhaupt keinen Platz wegnimmt.
Und der S-Rock ist das, glaube ich.
Genau, ja. Das ist der S-Rock, das ist dieser Mini-SDX.
Genau, der, würdest du den auch noch ins Wohnzimmer wegen Lautstärke und so, meinst du, ja, ist okay? Oder sagst du, das ist dann
ja, einfach ein also bisschen over? Alle nicht, also es kommt immer, da hängt es ja davon ab, was man da einbaut. Aber jetzt so ja. Bei uns, also wie gesagt, im Leerlauf war das 0,3 Sohn. Ja, okay. Das hört man so aus einem halben Meter gefühlt gerade so noch. Mhm. Und unter Vorlast jetzt, wir hatten da einen glaube ich, einen, weiß ich gar nicht, was mit eingebaut, einen Core i5, also einen Quad-Core. Mhm. Ne, mit, der also hatte da 0,9 so und das ist aus 2 Metern nicht mehr ja, wirklich wahrnehmbar. Also und wenn man da noch einen Film abspielt und dann auch die Boxen scheppern, dann ist es so eh nicht mehr hörbar. Also, das
also wahrscheinlich wäre es ein bisschen Overkill, weil was Kleineres auch reicht, aber durchaus auch könnte man als Medien-PC oder vielleicht sogar als Home-Server oder so, wobei dann muss man natürlich gucken, wie groß die Festplatte werden kann.
Die kriegt man, glaube ich, sogar 2 rein. Ne? Also dann könnte man sogar 2 Platten reinbauen. Ja. Und muss auch sagen, Medien, Stichwort ist ja gerade gefallen, das Schöne an diesen, auch Klein-CPUs ist, dass sie alle Videoeinheiten drin haben und HEVC, also die neuesten Netflix 4K und so weiter, alles hardwarebeschleunigt abspielen können. Also man braucht gar keinen Quad-Core für diesen Zweck. Da reicht einfach ein kleiner Dual-Core aus und es spielt flüssig ab und braucht dann, wir haben das sogar gemessen, im Schnitt so um die 10 Watt oder so.
Also dann spart man auch vielleicht nochmal Strom, wenn man dann nicht gleich den großen Rechner hat. Ja, sehr schön. Läuft da auch Linux drauf?
Natürlich. Haben wir sogar ausprobiert bei den NUC-Rechnern, ob das und war ging sogar besser als Windows teilweise, weil die Netzwerktreiber bei Windows manchmal fehlen.
Ah, okay. Ihr seht schon, ich versuche gerade überzuleiten zu unserem Geburtstagskind. Linux. Und Linux wird 25 Jahre alt.
Ich hoffe, ich habe das richtig. Jetzt Happy Birthday zu singen wäre aber ein bisschen verfrüht. Die Welt feiert zwar 25 Jahre Linux, aber das ist nicht so ganz 100% korrekt. Eigentlich feiern wir nur das Einsetzen der Wehen. Weil Linux ist tatsächlich erst am 17. September veröffentlicht worden, 1991. Was wir feiern, ist die Ankündigung von Linus Torvalds, die er damals auf der Minix-Mailingliste gemacht hat, wo er geschrieben hat, ich arbeite an so einem freien Betriebssystem, hatte damals noch keinen Namen, sollte eigentlich Bugix oder Freaks heißen. Das war so seine Vorstellung, was er gerne als Name dafür haben wollte. Und er hat auf der Mailingliste gesagt, ja, ich habe da sowas, ich arbeite da in so einem Open-Source-System, komplett frei, auch nicht von Minix abgeleitet und hat vielleicht jemand Vorschläge, was man da noch so einbauen könnte. Keine Angst, das tut nichts, das arbeitet nur auf einem 386er und kann auch nur Atebo-Festplatten, wird sich auch nie auf irgendwas anderes portieren lassen. Naja. Insofern, er hat sich ein wenig geirrt, weil, wenn man mal so guckt, nicht nur auf den Geräten läuft natürlich auch Linux, sondern auch auf allem, was wir jetzt hier auf dem Tisch aufgebaut haben und auch, was hier neben mir steht. Alles Linux-Maschinen von A bis Z.
Genau, vielleicht, weil wir auch Zuhörer haben, also genau. Das ist der große Kopierer, den ich schon angekündigt habe.
Genau, das ist der große Firmenkopierer, DIN A3, 1,20 Meter Schulterhöhe, 60 Kilo Lebendgewicht. Zum Glück auf Rollen, deswegen konnte ich ihn auch mitbringen. Was haben wir noch? Wir haben hier natürlich unsere Einplatinenrechner, einmal den Cubitruck Plus und natürlich den altbekannten Raspberry Pi, ganz klar. Reine Linux-Maschinen, ja, stimmt nicht wirklich, lässt sich auch Windows 10 drauf installieren, aber
macht keiner.
Die Überraschung kommt dann, wenn man den Desktop bucht. Was wir natürlich auch dabei haben, ein NAS. Auch da läuft Linux drauf, insofern, wir sind ja alle heimliche Linux-Nutzer. Die meisten wissen es nur gar nicht. Nicht nur auf so einem NAS, auch zum Beispiel, was jeder zu Hause wahrscheinlich hat, jetzt nicht unbedingt nur von AVM, die Fritzbox, sondern die ganzen DSL-Router, ja, Kabel-Router und so weiter. 99,999% Linux-Maschinen. Oder auch, wenn man mal nicht mehr weiß, wo es lang geht im Leben, fragt man halt einfach Linux nach dem Weg, auch auf den Navis. Nicht auf allen, aber in dem Fall jetzt auf dem TomTom steckt ein Linux. Mhm. Selbst in Autonavis ist mitunter noch ein Linux verbaut. Und Linux macht natürlich auch Spaß, auf diesem Media Center beziehungsweise hier eine Setup-Box, einen Videorekorder von Technisat, auch da ein Linux. Wo man hinguckt, überall
ist der Bingo-In raus. Natürlich auch hier auf den
Handys. Auch da natürlich, du trägst Linux sogar an deinem Herzen, nein, in deiner Hosentasche.
Ja, warum ist das eigentlich so? Warum läuft da nicht überall Windows drauf? Ich meine, hätte ja auch passieren können. Oder nicht?
Ja,
ich meine,
gerade Windows 6. Das wissen wir doch alle. Nein, das wissen wir leider nicht. Das ist auch eines der großen Probleme. Windows kostet ja nichts. Ja, okay, es steht auf der Rechnung nicht drauf. Aber es hat natürlich im Vorfeld Geld gekostet, weil Microsoft möchte natürlich Geld für sein Betriebssystem haben, möchte daran Geld verdienen und hat halt die Hersteller dazu überredet, das doch gleich zu bundeln. Sprich, wir verkaufen die Hardware inklusive Software, machen einen großen Preis, dass keiner mehr dran rumrührt und da fällt es auch gar nicht so auf. Und vor allem, es weiß dann auch gar keiner, was ein Windows kostet. Und gerade auf so kleinen Geräten wie diesen NAS, da fallen diese Lizenzkosten durchaus schon ins Gewicht. Ein solches NAS, die einfachsten gibt es für ab 50 Euro aufwärts bis 100 Euro. Wenn ich da jetzt noch Lizenzkosten hätte für ein Betriebssystem im Bereich von ein paar Euro, wir müssen die Mehrwertsteuer runterrechnen, wir müssen den Transport runterrechnen. Der Händler möchte natürlich auch was verdienen. Die Margen liegen so ungefähr zwischen 10% und 30% in dem Bereich ungefähr. Da bleiben nicht mehr viele Euros übrig. Und wenn man dann auch noch einige Euros für die Lizenzen abführen müsste, wie die Betriebssystemlizenzen, würde da nichts mehr übrig bleiben. Deswegen ist Linux natürlich für die Hersteller hochinteressant.
Da musste ich auch dran denken, als du das TomTom gezeigt hast, ich weiß gar nicht, wie es jetzt immer so ist, aber früher lief auf allen anderen halt Windows CE noch drauf und dann musste natürlich...
Gibt es mitunter auch noch, dass da Windows CE drauf ist, dass der Hersteller damit gearbeitet hat? Gerade bei Navis hat man das häufig noch, dass da noch ein Windows CE drunter ist. Ist eine Prinzipentscheidung, hängt auch davon ab, wie viel Arbeit man investieren möchte. Als Hersteller, der sich einfach nur ein Linux aus dem Internet herunterlädt und daraus ein Navi machen möchte, muss ich natürlich sehr viel Eigenleistung bringen. Ich muss eine Bedienoberfläche programmieren, muss sehen, ob ich mit der Hardware so hinkomme, die ich mir ausgesucht habe, ob da schon alle Treiber vorhanden sind oder ob ich für Linux eventuell noch ein, zwei Treiber entwickeln lassen muss, damit die Hardware vollständig unterstützt wird. Wenn ich da jetzt ein Windows CE habe, was auf dieser Hardware-Plattform bereits vollständig läuft und auch eine GUI schon fertig hat, wo ich dann nur noch am Baukastensystem meine Button platzieren muss, bin ich natürlich schneller, bin ich letztlich billiger in der Produktion und kann darüber auch dann wieder die Lizenzkosten einspielen. Dann lohnt es sich für mich auch ein kostenpflichtiges System zu nehmen. Allerdings, je mehr Geräte ich verkaufe und herstelle, desto mehr freut sich natürlich der Softwarelieferant, in dem Fall Microsoft, und desto weniger bleibt mir vom Kuchen. Während, wenn ich mir einmal die Arbeit mache, so ein Gerät fertig zu entwickeln unter Linux, bleibt das ganze Geld bei mir.
Das ist auch ganz interessant, was du sagst, weil das ist ja, Linux ist zwar, klingt jetzt erstmal, ist kostenlos, aber um Linux herum hat sich natürlich eine Wirtschaft entwickelt, nämlich Leute, die zum Beispiel für einen Hersteller aus einem Linux das machen, was er möchte.
Oder und auch, die ihm ein Linux anbieten, das genau zu seiner Hardware-Plattform passt. Das ist zum Beispiel MontaVista oder Wind River, die bieten für gerade Embedded-Systeme Linux-Basissysteme an, wo man dann die Treiber schon hat, die man braucht, wo man Bibliotheken hat, wo man dann auch bis hin zu einer GUI bereits hat, die man dann auch schon wieder nicht wirklich zusammenklicken, aber doch leicht zusammenstricken kann. Dafür verlangen diese Firmen natürlich dann auch Geld. Aber in der Regel hat man keine Gerätekosten, also keine Royalties, keine Abgaben pro verkauften Gerät. Sodass man quasi nur die Entwicklung bezahlt und danach die Kosten nur die Herstellungskosten sind und nicht mehr Lizenzkosten.
Ja, aber also wie gesagt, ich finde das immer ganz spannend, weil man vergisst halt, also dass dadurch, dass Linux halt durchaus so vielfältig im Einsatz ist, da steckt Wirtschaft, da steckt viel dahinter, was eben das dafür sorgt, dass eben auch das Linux da überall auch mit reinkommt, viel Gehirnschmalz. Und das ist eben nicht nur ehrenamtliche Arbeit, wie man das manchmal manche denken, sondern
da steckt wirklich eine Industrie dahinter. Die Industrie ist kein Idealist, der versucht, ein bestimmtes freies Betriebssystem in der Welt zu etablieren. Die Situation haben wir leider nicht. Da stecken immer wirtschaftliche Interessen natürlich dahinter. In dem Fall waren es insbesondere Ende der 90er Jahre, als dann Linux endlich auf diese kleinen Embedded-Prozessoren, insbesondere die ARM-Plattform, portiert wurde. Das war natürlich der große Startschuss für die Embedded-Industrie, wo die dann gesagt haben, hey, wir haben jetzt im Vergleich zu einem QNX oder zu einem anderen System, haben wir hier etwas, was kostenlos ist, was wir selbst entwickelt haben, wo wir auch selbst die Kontrolle darüber haben, wo wir keine NDAs unterschreiben müssen in irgendeiner Art und Weise und wo wir auch bei der Verwertung der Software völlig frei sind. Wir können diese Software anschließend auch weiterverkaufen an einen anderen, der dann daraus wieder was anderes macht. Das ist schon interessant gewesen für die Hersteller und dann da auch zu investieren. Weil anfangs war das natürlich so, Linux hat zwar den Prozessor unterstützt, aber ob der Embedded Netzwerkchip, der jetzt hier verlötet war, unterstützt war oder nicht, das war natürlich am Anfang eine große Frage und eher nicht. Also musste man da schon hergehen, musste noch weitere Treiber zusätzlich entwickeln, bis dann die eigene Hardware-Plattform, Embedded-Plattform, vollständig unterstützt wurde. Das ist auch beim Raspberry Pi heute nicht anders. Auch für den Raspberry Pi gibt es immer noch Patches, die in den Kernel eingepflegt werden mussten, damit Linux auf dem Raspberry Pi vollständig läuft. Diese werden jetzt nach und nach auch in den Standardkernel übernommen. Das war aber lange Zeit nicht so. Auch für die Kubitrax zum Beispiel gibt es auch etliche Kernel-Patches. Die lassen sich auch nicht unbedingt nur aus dem Mainline-Kernel betreiben, sodass also die Hersteller bzw. Die Entwickler hergehen müssen und müssen sich schon darum kümmern, dass ihr Linux auch auf dieser speziellen Hardware läuft. Toll ist natürlich, oft werden die Treiber dann auch freigegeben, sodass die gesamte Linux-Gemeinde davon was hat und letzten Endes wird der Werkzeugkasten, den wir alle haben, immer größer, sodass es immer leichter wird, auch neue Hardware zu unterstützen.
Was ich mich immer frage, wenn man jetzt nochmal ganz an den Anfang zurückgeht, vielleicht gab es ja noch andere kostenlose Betriebssysteme oder Open-Source-Betriebssysteme. Warum hat sich von denen jetzt ausgerechnet Linux durchgesetzt? War das einfach Glück oder weil Torvald so genial war?
Linux natürlich deswegen, weil Linux netzwerkfähig war. Mhm. Am Anfang ist Linux hauptsächlich auf Geräten eingesetzt worden mit Netzwerkfunktionen und Linux hatte ja bereits den TCP-IP-Stack intern. Das heißt, ich konnte an jedes Gerät, solange der Netzwerkchip unterstützt wurde in Hardware, konnte ich sofort ein Netzwerkkabel anschließen, hatte die Möglichkeit, sofort Netzwerkdienste bereitzustellen. Einen Webserver mit einem Webfrontend zur Konfiguration des Geräts. Oder etwas, das mir aus dem Internet etwas heruntergeladen hat, ein Media Player, was auch immer. Um diese Sachen musste ich mich alle nicht mehr kümmern, weil die hat der Linux-Kernel bereits mitgebracht vom Desktop. Mhm. Das ist ja für den Desktop damit entwickelt worden, da hat man diese ganzen Funktionalitäten schon eingepflegt. Mhm. Und als Linux auf den Embedded-Bereich gekommen ist, konnte es das alles schon und hat das alles mitgebracht.
Okay.
Das hatten viele andere nicht. Bei vielen anderen Embedded-Systemen, gerade in den kommerziellen, war es tatsächlich so, dass man dort zusätzliche Bibliotheken kaufen musste. Also nicht nur das Entwicklungssystem kaufen musste, sondern zusätzliche erweiterte Funktionalitäten noch dazu kaufen musste, auch da nochmal Geld investieren musste, um das nutzen zu können. Bei Linux war das alles für lau.
Ich hatte auch gefragt, so ein bisschen bei den CT-Uplink-Guckern, ob sie irgendwelche Geburtstagswünsche oder irgendwelche Kommentare dazu haben. Und was einer, den ich ganz interessant fand, war von H. Zula, der ihm sagte, dass dieser Siegeszug, den Linux ja eigentlich zweifelsohne genommen hat in 25 Jahren, dass ihn für ihn jetzt so ein bisschen getrübt ist oder vielleicht so eine Enttäuschung mit drin ist, weil er hat zwar unheimlich viele Geräte, von denen wir auch sehen, zum Beispiel, er hat auch seinen Blu-ray-Player genannt und so, aber dass diese Offenheit, die mit Linux oft in Verbindung gebracht wird, ne, die ist ja dann oft gar nicht gegeben. Ne? Dann kann ich ja doch nicht die Firmware austauschen. Und ich glaube, da ist so ein Ding, dass, also Linux heißt ja nicht automatisch, dass alles offen und das bedeutet, ich kann damit rumfrickeln, sondern Linux wird halt von allen auf verschiedene Weise benutzt.
Linux ist offen in Form des Quellcodes.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass mir der Hersteller einen Schlüssel bereitlegt, um mit meinem Gerät alles zu tun, was ich möchte. Gerade zum Beispiel bei den Smartphones sind ja die Hersteller durchaus daran interessiert, dass ich deren Apps benutze, dass ich an deren, früher war das noch so, heute ist es eher mit dem Google Play Store nicht mehr so im Vordergrund, dass ich deren Store-Infrastruktur nutze, dass sie an mir noch weiter Geld verdienen können. Und die haben natürlich kein Interesse daran, dass ich meine eigene Firmware da drauf spiele, ihnen den ganzen Spaß nehme, vor allem das ganze Geld ihnen flöten geht und ich dann mein eigenes Ding mache, am Ende noch Hardware kaufe, die besonders billig gemacht ist, um in den Markt reinzukommen, weil man ja noch an der Software mitverdient, was dann natürlich nicht aufgeht, wenn der Erste hergeht und tauscht die Firmware aus, macht dann Linux drauf und startet seine Shell. Insofern haben die Firmen natürlich immer, wollen die Firmen immer unser Bestes, unser Geld und haben so mit der Freiheit von Linux und wir möchten doch alle nur basteln, das gefällt ihnen nicht unbedingt. Es geht so weit, dass zum Beispiel bei IP-Kameras von Foscam, dass dort die Firmware verschlüsselt ist, SSL verschlüsselt ist und ein Firmware-Update zunächst anhand des Zertifikats überprüft wird, ob dieses Update auch wirklich vom Hersteller kommt. Selbstverständlich hat das Sicherheitsgründe, damit niemand eine falsche Firmware einspielen kann, wo Hintertüren drin sind, weil es ja nicht genügt, dass die Herstellerfirmware schon Tunnel nach draußen zum Hersteller aufbaut. Davon wollen wir mal absehen. Das ist ja okay. Diese Firmware lässt sich dann nur einspielen, wenn sie korrekt signiert und verschlüsselt ist. Insofern, die Hersteller haben da nicht wirklich die Freiheit von Linux im Kopf, sondern die Hersteller haben im Kopf, dass die Sourcen frei sind, dass sie sich bedienen können, dass sie natürlich auch ein bisschen was an die Linux-Gemeinde zurückgeben, indem sie dann auch mal Treiber veröffentlichen. Machen auch nicht alle. Aber die wollen nicht unser Bestes, die wollen nur unser Geld.
Aber das finde ich ja ganz interessant, weil irgendwie, ne, das bedingt es halt dann vielleicht auch, dass wenn du halt so ein Betriebssystem machst oder überhaupt Software schreibst, die halt, wo du sagst, wir legen das offen, damit könnt ihr machen. Das bedingt natürlich auch, dass dann Leute halt was damit machen, was in eine andere Richtung geht und was dann eben dann das Ergebnis, das Produkt dann vielleicht nicht mehr so offen ist oder was. Aber vielleicht gehört es halt einfach auch dazu, dass wenn man sich halt so öffnet, dann entsteht halt alles Mögliche daraus. Und dann
genau, trotzdem, ja. Man hat das nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Davor haben viele Firmen Angst, dass sie die Hardware nicht mehr unter Kontrolle haben, dass sie ihre Geräte nicht mehr unter Kontrolle haben. Und es wäre ja ein Unding, wenn man ein Gerät hergestellt hätte und hätte einen prima, super Anwendungsfall total vergessen und ein anderer würde hergehen, würde meine billigen Geräte nehmen, würde da diese zusätzliche super Software drauf tun, würde das Doppelte verlangen und würde Geld machen. Das Geld muss ich natürlich machen. Dementsprechend muss ich den anderen daran hindern, dass er das machen kann, dass er zu mir kommen muss, mir diese Idee erzählen muss, damit ich daran mitverdienen kann. Ich überspitze das mal ein bisschen.
Ja, aber klar.
Aber so ungefähr ist es tatsächlich. Ja. Es wäre ja schlimm, wenn die Geräte nicht mehr das täten, was man möchte. Hat auch einen Hintergrund beim Support. Weil je offener so ein Gerät ist und je mehr da rumgebastelt wird, irgendwann funktioniert mal was nicht. Und dann ist es natürlich nicht so, dass die selbstgemachte Linux-Firmware auf Gerät XY Probleme macht, sondern es macht Gerät XY Probleme. Das ist zum Beispiel der Grund, warum AVM bei den Fritzboxen, wenn man den Telnet-Zugang einschaltet, um auf die Fritzbox draufzukommen, um dann Änderungen vorzunehmen, sofort im Webfrontend anzeigt, diese Fritzbox ist aufgemacht worden, beschwer dich nicht.
Ja, klar. Ich habe noch eine Frage. Wenn die Hersteller jetzt schon die Freiheit nehmen, sich quasi am Quellcode zu bedienen, wenn sie dann darüber hinaus noch neue Treiber entwickeln, sind die dann dazu verpflichtet, die wieder zurückzugeben an die ganze Community, dass die dann auch in den Kernel für alle rein können? Oder können die sagen, nee, das haben wir jetzt nur für uns zum Spaß gemacht und den Treiber kriegt ihr nicht?
Hängt ein bisschen davon ab, wie sie es genau machen, aber im Extremfall können sie sagen, nö, geben wir nicht raus. Bestes Beispiel dafür ist Nvidia. Nvidia bietet bis heute proprietäre, selbstgemachte, binäre Grafiktreiber an und hat diese Treiber nicht offengelegt und auch nicht an die Community zurückgegeben. Sie verwalten sie selbst. Den Segen davon haben sie von Linus. Der hat sich durchaus darüber geäußert, dass das schon okay ist, dass er das schon in Ordnung findet. Wenn sie allerdings einen bestehenden Treiber verwenden und den modifizieren, sodass dann ihre Hardware auch unterstützt wird, dann kommen sie nicht drum herum, es zu veröffentlichen, weil dann haben sie ja bereits die Arbeit eines anderen als Basis verwendet. Nach GPL sind sie verpflichtet, wenn sie etwas daran verändert haben und das Ganze wieder veröffentlichen. Sind sie verpflichtet, auch die Quellen weiterzugeben, nicht nur das fertige Produkt, sondern eben auch die Quellen, dann müssen sie es veröffentlichen.
Okay.
Wer hingegen das nur für sich macht, in seinem eigenen Kämmerlein, der braucht die Quellen nicht zu veröffentlichen. Wichtig ist, erst wenn ich die Software weitergebe, in Form eines fertigen Geräts oder dass ich die Software zum Download anbiete, erst dann bin ich verpflichtet, auch die Quellen nach GPL bereitzustellen. Mache ich das nicht, ist das nur für mich privat, brauche ich das niemandem zu sagen. Aber es ist trotzdem schön, wenn ich dann irgendwo einen Treiber schreibe oder irgendeine verbessere, dass ich der Linux-Gemeinde Bescheid gebe und sage, hey, ich habe hier was Tolles. Vielleicht wird ja was Schönes draus. Hat Linus ja damals auch gemacht und hätte er das nicht gemacht, hätte er das in seinem stillen Kämmerlein gemacht, hätten wir heute nichts, über das wir uns freuen können.
Ja, schön. Dann würde ich sagen, feiern wir noch ein bisschen gemeinsam mit Linux auf die nächsten Jahre. Ich glaube,
genau, bis zum 17. September, bis dann die Version
1.0
tatsächlich.
Ja, vielleicht ein paar von euch gucken es ja auch erst ein bisschen später.
Wir werden in der Zwischenzeit in den nächsten Tagen auch immer mal wieder was zum Thema Linux bei uns veröffentlichen. Jetzt als nächstes werden wir das Interview mit Linus Torvalds, was wir vor 3 Jahren, Thorsten Limus mit Linus Torvalds, geführt hat, das werden wir jetzt parallel hier zu Uplink online stellen. Findet ihr den Link dann auch hier in der Beschreibung.
Genau, das verlinke ich dann
noch. Und in der nächsten Woche werden wir dann nochmal ein paar Interviews veröffentlichen mit Leuten, die jetzt lange mit Linux zu tun hatten, um dann am 17. September dann nochmal richtig vom Leder zu ziehen.
Okay, sehr schön. Und wer sich bis dahin nicht gedulden kann, wie gesagt, ich verlinke das Interview nochmal. Das könnt ihr nochmal nachlesen, auch wenn es ein paar Jahre alt ist. Das sind immer noch spannende Sachen, die da drin stehen. Genau. Und außerdem findet ihr im Heft eine schöne Zusammenfassung mit über 25 Jahre Linux von dir. Und da werdet ihr auch, glaube ich, das ein oder andere Gerät wiederfinden, das heute hier auf dem Tisch steht. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön für die Themen. Also es ist sehr hardwarelastig, ich fand es total klasse. Und damit sind wir auch mit dem Heft durch und nächste Woche, glaube ich, kommt schon wieder eine neue CT. Und dann gibt es auch wieder neue Themen für euch und würde dann sagen, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Ciao.